Das am Telefon ein weiteres Mal begrüßt in der kleinen Audiodatei Rainer Braun, Friedensaktivist. Sei gegrüßt.
Hallo.
Heute gibt es einen besonderen Anlass, über den wir sprechen wollen. Der ist wichtig für den 21. Juni und allen vorzumerken. Bitte führe aus.
Am 21. Juni beginnt das diesjährige 2026 Protestcamp der Kampagne Stopp Airbase Rammstein. Das geht eine Woche und hat mehrere Höhepunkte in der Woche. Es ist ein großes Friedenscamp, sehr, sehr bunt, auf einer wunderschönen Wiese mit vielen, vielen netten Leuten, aber auch einem inhaltlichen Programm. Es gibt eine Friedenswerkstatt, es gibt jeden Tag und jeden Abend Kultur, nettes Beisammensein, viele Diskussionsmöglichkeiten, auch ein bisschen zum Erholen, und hat dann im Laufe der Woche mehrere Höhepunkte. Zwei will ich nur nennen. Am Freitag, dem 26. abends um 19 Uhr, kommt Gabriele Krone-Schmalz nicht ins Friedenscamp, sondern zu einer öffentlichen Veranstaltung nach Kaiserslautern, die von der Kampagne dort durchgeführt wird, als Angebot auch an die Bevölkerung in Kaiserslautern. Und am Samstag gibt es die große Protestdemonstration in Rammstein, wo wir gegen diese Militärbasis demonstrieren. Und das ist vielleicht notwendiger, als es jemals zuvor war. Denn, um es in einem Satz zu sagen, keine der Kriege, weder Ukraine noch Iran, wäre möglich ohne die US Airbase Rammstein.
Dazu wollte ich dich jetzt befragen. Sie wurde in den frühen 50er Jahren eingerichtet, ist das Hauptquartier der United States Air Force in Europe, auch Air Forces Africa, und das Hauptquartier einer NATO-Kommandobehörde zur Führung von Luftstreitkräften. Selbst Wikipedia verrät uns, dass auf der Rammstein Airbase Planung und Steuerung der Kampfdrohneneinsätze im Irak, Afghanistan, Jemen, aber auch Drohnenangriffe in Pakistan koordiniert werden. Also der gesamte Nahe Osten wäre nicht erreichbar ohne Rammstein. Warum ist das so?
Die Airbase Rammstein hat immer schon eine strategische Bedeutung gehabt für die Einsätze der USA. Das hat was mit der Ellipsenform zu tun. Die Drohnen, deren Befehle in den USA, im Wesentlichen in New Mexico, in den Bunkern gegeben werden, müssen in Rammstein bestätigt werden angesichts der Ellipsenform. Und danach gehen die Drohnen mit diesem Befehl in ihre entsprechenden Ziele. Dieses ist ausgebaut worden durch einen Menschen, der auch den Friedensnobelpreis bekommen hat, Barack Obama, der sich damit aus meiner Sicht nach zum Mörder gemacht hat, weil er den Befehl gegeben hat, die Ausführung gegeben hat, der Richter gewesen ist und der Henker. Und ist bis heute werden diese Drohnenbefehle fortgeführt, die sich im Wesentlichen gegen Menschen richten, die die USA als angebliche Terroristen bezeichnet hat. Heute hat diese Airbase aber angesichts der geostrategischen Lage noch zwei weitere Bedeutungen. Die erste ist, sie ist faktisch die Einsatzzentrale für den Krieg in der Ukraine. In Rammstein werden die dann von den armen ukrainischen Soldaten umzusetzenden Befehle entwickelt, ausgewaltowert und Vorbereitung. Die Satellitenüberwachung, die gesamte Einsatzplanung für Militäreinsätze in der Ukraine geschieht über Rammstein. In Rammstein ist ja auch der Treffpunkt, wo die sogenannte Unterstützerkoalition der Freunde der Ukraine sich permanent treffen und die nächsten Kriegspläne vorbereiten und ausbaldowern. Von daher ist Rammstein für diesen Krieg unverzichtbar und ist genau das Gegenteil von dem, was wir nämlich brauchen. Ein Friedensprozess für die Ukraine, Gespräche, Diplomatie, diplomatische Initiativen. Also es ist die Kriegseinsatzzentrale. Das ähnlich gilt für den Nahen Osten. Nicht nur wer in Rammstein und in der Umgebung wohnt, weiß immer, wann der nächste Krieg beginnt. Dann nehmen die Fluglandungen und Flugstarts dramatisch zu. So auch kurz bevor dem jetzigen Irankrieg. In 30 Sekunden Abständen landeten und starteten teilweise die Flugzeuge. Die brachten die Munition, die brachten die beobachtenden Soldaten, die Eliten dorthin, die brachten die Waffen dorthin. Und Rammstein wird auch konzeptionell als Einsatzbasis genutzt für den gesamten Drohnen- und Angriffskrieg gegen die gegen den Iran, und zwar im Wesentlichen als logistisches Zentrum. Amerikanische Offiziere und Soldaten, Offiziere sprechen davon, dass dieser Krieg im Iran undankbar wäre ohne die Airbase Ramstein. Ist aber auch ein Rückzugsgefecht. Verwundete Soldaten, und die gibt es von den Amerikanern mehr, als sie je zugeben werden, werden in dem Krankenhaus in Ramstein, oder besser gesagt in Landstuhl, was genau daneben liegt, versorgt, gepflegt und wieder einsatzfähig gemacht. Das ist das größte Krankenhaus der USA, außerhalb der USA, super modern. Ein Deutscher wird dieses Krankenhaus nie betreten, obwohl wir es zu einem Drittel mitfinanziert haben. Das sind nämlich die Unterstützungsbeiträge, die die Bundesregierung für Ramstein leisten muss.
Ramstein, ich habe mal geschaut, Airbase ist die personell größte Einrichtung der US Air Force außerhalb der Vereinigten Staaten. Da sind fast 10.000 Militärangehörige, aber die Kaiserslautern Military Community zählt über 50.000 US-Amerikaner. Das Krankenhaus ist natürlich auch zu nennen. Wie ist denn die Stimmung dort in der Region? Wie nimmst du das wahr? Du hast die Großstadt Kaiserslautern, die beim AFN Ramstein als K-Town bezeichnet wird. Daneben ist der Ort Ramstein selbst, ist ja auch ein Ort. Dort regiert haushoch die CDU, und dann gibt es auch noch das Landstuhl, in dem sich das Lazarett befindet.
Also ich muss leider sagen, dass die in Ansätzen sich entwickelnde kritische Atmosphäre zu den Amerikanern, zu den Soldaten der USA und den Offizieren sich mit dem Beginn des Ukraine-Krieges wieder verändert hat. Heute die Propaganda, Putin fällt über uns her, der Russe steht vor der Tür, hat auch in dieser Region seine Wirkung. Die Unterstützung für die Truppen ist deutlich gestiegen. Die Atmosphäre ist deutlich kritischer uns als Friedensbewegung gegenüber, als es schon vor ein paar Jahren mal war. Ich will mal so ein schönes Beispiel sagen. Wir haben über viele Jahre immer zweimal im Jahr eine Fahrradumrundung der Airbase gemacht. 3-4 Mal umrundet, Fahrräder mit bunten Fahnen hinten drauf und. Und haben in den Jahren immer Beifall gekriegt von den Leuten, wenn wir durch die kleinen Ortschaften gefahren sind. Wir haben auf Straßen angeschaut und geklatscht. Das hat sich verändert. Also die Kriegspolitik der Bundesregierung, uns kriegstüchtig und willig zu machen, hat in der Region natürlich seine Auswirkungen. Die zweite Auswirkung ist, dass Teile dieser Region natürlich abhängig sind von den Soldaten, wenn auch wesentlich weniger als vorher. Also viele, die Offiziere wohnen noch dort, Häuser wurden vermietet, der Schlachter, der Bäcker, der Handwerker hängt ab von der Airbase. Das schafft auch eine gewisse Sympathie. Also der Aufklärungsprozess, der ja im Wesentlichen auch heißen muss, denkt doch immer daran, dass Airbase auch die Raketen anziehen. Weil wo soll denn der Gegenschlag der anderen Seite hingehen? Natürlich steht auf der russischen Seite ganz oben die Airbase Ramstein, wenn es zu einer militärischen Auseinandersetzung, Eskalation kommt. Also dieser Gedanke, dass Raketen oder Airbase auch Magneten sind, die Raketen anziehen, ist leider zurückgegangen. Wir haben ein großes Potenzial an Aufklärungsarbeit vor uns, die wir leisten müssen, gerade angesichts der wahnwitzigen Hochrüstung, die in der Region ihre dramatischen Auswirkungen hat. Kaiserslautern ist eine der ärmsten Städte unseres Landes. Viele, viele Geschäfte sind zu. Straßen, Schulen, auch die Universität muss vieles gemacht werden. Wird alles nicht, weil das Geld dahin geht, wo es nicht hingehen soll, nämlich zum Töten und zum Morden verwendet wird. Deswegen Aufklärungsarbeit, ja, deswegen machen wir auch dieses Camp, deswegen machen wir auch die Protestaktionen. Deswegen wenden wir uns auch bewusst an die Bevölkerung und sagen, holt euch auch von so jemand, der Russland nun wirklich gut kennt, für die Gabriele Kronenschweiz, aufklärerische Argumente zu der Lage. Aber die gesamte Situation ist sicher nicht einfach.
Du bist eine Legende in der Friedensbewegung. Wie lange laufen denn die Proteste um Ramstein schon? Die haben ja bestimmt auch eine Geschichte.
Legende weise ich mal ganz deutlich zurück. Ich bin jemand, der lange in der Friedensbewegung aktiv ist. Wir haben Ramstein entwickelt in einer Situation, als wir überlegt haben, die gesamte Frage der US Airbase wieder stärker in die Diskussion zu bringen. Die erste Protestaktion war 2015. Seitdem gibt es die Demonstrationen und seit 2016 gibt es auch das Camp. Von daher haben wir eine würdige Tradition schon mit diesem Camp. Es ist auch anerkannt in dieser Region. Es kommen auch von außen mal Menschen und gucken sich das Camp an. Die Polizei kommt natürlich immer mal wieder vorbei und guckt, ob alles in Ordnung ist. Aber wir kommen gut mit denen aus. Also von daher hat es eine Tradition, die wir aber gerne wieder quantitativ und qualitativ bei den Aktionen ausbauen möchten.
Wie ist denn eigentlich der rechtliche Status von Rammstein? Ist das Bundesrepublik Deutschland? Ist das USA?
Es gibt eine vertragliche Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Militärbasen in Deutschland. Und dies heißt, dass die Bundesrepublik der USA diese Militärbasen zur Verfügung stellt. Die unterliegen aber eigentlich deutschem Recht, zur Verfügung stellt, sich an ihnen finanziell beteiligt, nämlich ein Drittel der Kosten von Rammstein wird aus dem Bundeshaushalt bezahlt und dass sie einverstanden ist, dass diese Basen in Deutschland sein sollen. Dieser Vertrag enthält aber auch, und das ist für uns interessant, eine Kündigungsklausel. Der Deutsche Bundestag kann diesen sogenannten Stationierungsvertrag kündigen mit einer Frist von 12 Monaten. Und danach müssten die USA diese BRAs räumen. Das ist unser Ansatzpunkt zu sagen, jawohl, wir fordern immer wieder den Deutschen Bundestag auf, diese Kriegs-Airbase-Vereinbarung zu kündigen.
Wir zeichnen unser Gespräch am 11. Juni auf. Es wird in der kommenden Woche ausgestrahlt, also jetzt gerade, liebe Hörer. Das heißt, die aktuellen Themen, die wir jetzt noch besprechen wollen, die sind Stand 11. Juni. Ukraine, du hast es gerade selbst angesprochen, da gibt es zwei relativ große Themen, wenn man russische Medien verfolgt. Das eine ist Darubielsk, der Angriff auf die Schule. Mittlerweile haben auch einige westliche Medien bestätigt, dass das eine Schule war, in der Zivilisten, also junge Lehrer, ausgebildet wurden und auch ums Leben kamen. Und Sewastopol, da wurde ein legendäres Museum auf der Krim zerstört, in dem auch über den alten Krimkrieg ein großes Gemälde war. Das Gemälde wurde zum Teil gerettet, aber hier hat sich auch Russland an die UNESCO gemeldet. Also das sind auf jeden Fall zwei Attacken gegen zivile Einrichtungen. Wie ist deine Haltung dazu aktuell?
Also meine Haltung ist ganz prinzipiell, wir müssen aus diesem Kriegskurs beider Seiten rauskommen. Die eine Seite zerschießt die Ölleitungen, die Ölstationierungsorte und zivile Einrichtungen. Russen attackieren ukrainische Einrichtungen, wo auch immer Zivilbevölkerung getroffen ist. Diesen Eskalationskurs, der unsägliche menschliche und materielle Opfer kostet, muss beendet werden. Wir brauchen einen Friedensprozess. Wir brauchen die Rückkehr zur Diplomatie. Wir brauchen Gespräche und Verhandlungen. Und wir brauchen vor allen Dingen im Westen die Anerkennung von Realitäten. Und die Realität ist, Ukraine muss ein neutrales, unabhängiges, nicht NATO-orientiertes Land werden. Wie es bis 2018 in ihrer Verfassung stand, wie es in ihrer Unabhängigkeitserklärung formuliert worden ist. Ukraine muss wieder zum Bindeglied zwischen Ost und West werden und nicht zum Brückenfaller der NATO gegen Russland. Das ist die Aufgabe, die steht. Und alle Initiativen, von wem auch immer, aus dem globalen Süden, von Putin und hoffentlich auch irgendwann einmal von dem EU-Europa und von Deutschland, müssen zusammenführen zu einem Friedensprozess. Ich will es mal ganz deutlich sagen, ein fünfter Kriegswinter muss verhindert werden.
Wichtig wäre auch der Einsatz von Journalisten. Entsetzt habe ich mich gezeigt, dass Journalisten eingeladen wurden, sind nach Starobelsk. Es gab auch verschiedene Berichte in internationalen Medien, aber von deutschen Journalisten hatten alle keine Zeit und waren nicht vor Ort. Das finde ich sehr, sehr schade. Schauen wir zum Nahen Osten. Der ist auch weiter eskaliert. Zum einen Angriffe der USA gegen den Iran, aber auch beständige Angriffe Israels gegen Südlibanon. Das wird fast platt gemacht. Ein riesiges Gebiet mit mehreren Großstädten.
Wir haben ja einen sehr labilen Friedensprozess und es ist immer noch gut, dass geredet wird und nicht nur geschossen wird. Trotzdem bleibt als erstes Aufgabe, und ich will es mal ganz deutlich sagen, die Aggression Israels gegenüber seinen gesamten Nachbarn zu beenden. Es ist ja nicht nur der Libanon, es sind ja immer wieder auch die Attacken gegen Syrien. Es ist die Vertreibung in Palästina. Das ist sowas von völkerrechtswidrig. Sowas von in der schlimmsten Tradition kriegerischer Aktivitäten steht, dass es gestoppt werden muss. Und die Haltung der Bundesregierung, als wäre aus der Geschichte eigentlich diese Geschichte auf den Kopf zu stellen und nicht den Aggressor zu kritisieren, ist völlig unanständig, unmoralisch und unethisch und hat ja letztendlich auch dazu geführt, dass diese völlig berechtigte Klatsche im UN sicher in der UN-Generalversammlung für Deutschland mitwirken in der im UN-Sicherheitsrat zustande kommt. Eine völlig richtige Mehrheitsentscheidung dieses Gremiums, das deutlich macht, Doppelmoral, Unterstützung von völkerrechtswidrigen Kriegen kann nicht akzeptiert werden. Zum Iran zeigt sich für mich, dass eine ganz schwierige Pattsituation entstanden ist. Trump ist gescheitert mit dem, was er wollte. Abgrundtief gescheitert. Er hat weder einen Regime-Change noch einen gewinnbringenden Krieg hinbekommen. Und er sucht verzweifelt nach Auswegen, ohne Zugeständnisse zu machen. Das wird nicht funktionieren. Der Iran hat sich asymmetrisch wesentlich intensiver und erfolgreicher verteidigt. Leider auch dort mit großen, großen Opfern der Zivilbevölkerung. Aber er hat sich verteidigt. Und jetzt gibt es eigentlich nur einen Ausweg. Man muss verhandeln, man muss zu einer Lösung kommen, der dem Iran Luft zum Atmen gibt. Das heißt, die Sanktionen müssen aufgehoben werden. Der Iran muss die Möglichkeit haben, sich wieder zu entwickeln und diese permanente Verurteilung des Irans für angebliche Atomwaffen, auf die sie zigmal unter anderem auch durch ihre Unterschrift und den NPT-Vertrag verzichtet haben, dieses Lügengebälde muss endlich mal aus der Welt geschafft werden. Der Iran muss anerkannt werden als gleichberechtigtes Mitglied der Völkergemeinschaft, was keine Sympathie mit vielen innenpolitischen Entwicklungen dieses Landes ist. Nur innenpolitisch kann sich dieses Land auch nur verändern, wenn es Luft zum Atmen hat.
Ich habe noch drei Themen, die wir ganz, ganz kurz behandeln wollen. Thema 1, die schrecklichen Vorgänge in Belfast.
Armut führt zu Aggressionen und Aggressionen werden immer auf dem Rücken der Ärmsten und der Gebrechlichsten ausgetragen. So auch in Belfast die widerlichen Attacken auf die Migranten, die ja wirklich der ärmste Teil eines völlig verarmten Landes sind.
Nächster Wall Street Journal, ein interessanter Bericht über Nordkorea, wo selbst das US-amerikanische Medium dort einen sehr, sehr großen Anstieg der Lebensqualität zugestehen musste.
Wer die Bilder von dem Besuch von Xi gesehen hat, hat ja gesehen, dass es in Phnom Penh ganz viele Hochhäuser gibt. Diese Hochhäuser werden ja nicht vom lieben Gott gebaut worden sein, sondern sind entstanden in einer ökonomischen Entwicklung dieses Landes, das endlich Hungerepidemien, Hungerkatastrophen überwindet und zu einem sich entwickelnden Land der Völkergemeinschaft wird, sicher stark unterstützt, besonders von China, aber auch von Russland. Und ich kann nur hoffen, dass die ökonomische Entwicklung im Sinne der Menschen dieses Landes weitergeht, dass es denen besser geht. Es ist ihnen mehr als zu wünschen.
Man kann auf jeden Fall sagen, dass unsere Politik auch eine Kehrseite hat, dass zum Beispiel Gebiete im globalen Süden und auch Nordkorea näher zusammenwachsen und dass sich dort natürlich dann auch Wohlstand erhöhen kann. Letztes Thema ist natürlich Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft. Während die Erde brennt, sitzen viele im Sessel und feiern Fußball. Bist du ein Fußballfan?
Ich bin ein Fußballfan. Diese Weltmeisterschaft ist sicher mindestens bei einem der drei Länder am falschen Platz, was sowohl wegen dem Rassismus, den Einreiseverboten, den terroristischen Unterstellungen der Fall ist, auch wegen der ungeheuren Preise. Ich hätte mir gewünscht, dass die Weltmeisterschaft nur in Mexiko und in Kanada ist. Das hätte ein interessantes Gebilde gegeben. Wir müssen damit leben, dass sie so ist. Die Kritik muss deutlich werden, dass in diesem Lande keine großen Veranstaltungen stattfinden können, solange dieses Land autoritär und undemokratisch regiert wird. Und ansonsten wünsche ich mir schöne Spiele und einen würdigen Weltmeister.
Wer wird's?
Ich spekuliere ja genau wie alle anderen spekulieren. Meine Spekulation ist, dass am Platz 1 die Mannschaft von Frankreich steht.
Aha, ich habe spekuliert, dass auf Platz 1 Großbritannien steht. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung und habe dann beim weiteren Tippen, ich mache das in so einer Familiengruppe, festgestellt, Schottland und Großbritannien sind ja zwei Mannschaften, aber ich habe trotzdem auf Großbritannien gesetzt.
Also es werden sicher spannende Spiele, aber bedauerlicherweise muss ich jetzt schon Deutschlandfarben sehen, die ich besser auf deutschem Boden nicht mehr sehen möchte.
Rainer Braun war das hier bei uns. Wir werden uns im Juli wieder sprechen und dann schauen wir mal, was die Fußball-Weltmeisterschaft bringt.
Schönen Tag noch.
Kurznachrichten. Hoppeldi hopp, da sind wir wieder, da haben wir wieder.
Gewarnen Sie, folgende Bilder können verstörend werden.
Ach Quatsch, Svetlana, man gewöhnt sich an alles, wenn man Freude am Töten hat. Die ukrainischen Streitkräfte haben in der russischen Region Bryansk einen Bus mit einer weißrussischen Kinderfußballmannschaft angegriffen. Eine Frau wurde getötet, 7 weitere Personen, darunter 5 Kinder verletzt. Die Mannschaft wollte in den Urlaub. Das Ermittlungskomitee der Russischen Föderation hat bekannt gegeben, ein Ermittlungsverfahren wegen Terrorismus und Mordes eingeleitet zu haben. Marina Achmedowa, Journalistin und Mitglied des russischen Menschenrechtsrates, kommentiert auf Telekilogramm, Zitat, ich habe bereits erwähnt, dass die Ukraine in Zusammenarbeit mit den US-amerikanischen Technofaschisten von Palantir Kinder ins Visier genommen hat. Nun werden sie ihr erstes Ziel sein. Dasselbe geschah im Iran mit der Mädchenschule. Technofaschisten sind überzeugt, dass die Tötung von Kindern der einfachste Weg ist, den Widerstandswillen der Erwachsenen zu brechen. Wer von dieser Meldung noch nichts gehört hat, sich also gezielt mit Massenevents und desinformierenden Medien willentlich nicht informiert, wird Täter zu nennen sein. Mit dem gezielten Töten von Kindern, Zivilisten, sind wir wieder da angekommen, wo wir ganze Dorfgemeinschaften in Kirchen brachten, die Kirchen anzündeten. Hier haben ausgerechnet Kinder überlebt unter den Leibern ihrer Mütter und können noch heute davon berichten. Zum Beispiel in Weißrussland, ein Drittel der dortigen Bevölkerung, haben wir im Slawentötungsrausch abgeschlachtet. Die Passagiere kehrten in ihre Stadt Rzeszów zurück. Die Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung nach Belarus gebracht, berichtet Belta. Das Außenministerium Weißrusslands verurteilt den Angriff auf den Zivilbus. Weißrussland ruft die OSZE-Staaten zur Wiederherstellung eines professionellen Dialogs auf. Und der Premier Alexander Turchin reist zu einem Besuch nach St. Petersburg. Alexander Lukaschenko unterzeichnet einen Erlass zur Förderung der Robotisierung. Und die Tagesschau berichtet von hohen Temperaturen, Umweltrecht und VW über das Töten mit unseren Waffen nicht.
Wir stehen an der Seite des ukrainischen Volkes. Ohne Wenn und Aber.
Also auch wenn Kinder getötet werden, gezielt Zivilisten, gut sich erklärt zu haben.
Bundeskanzler Friedrich Merz, 70 Jahre alt.
Der globale Süden lässt sich von seinen Medien informieren. Grüße an die BRICS. FSB verhindert Terroranschläge in 3 Regionen Russlands. In der Volksrepublik Luhansk gab es Todesopfer und Verletzte bei Angriffen aus der Ukraine. Zum Busangriff lehnt das Bundesverteidigungsministerium eine Stellungnahme ab. Zitat, wir kommentieren Berichterstattung grundsätzlich nicht. Der Rosatom-Chef berichtet Angriffe auf Energodar und das Atomkraftwerk Saporosche in den zurückliegenden 24 Stunden. Russische Einheiten rücken in Konstantinowka vor. Der ukrainische Verteidigungsminister Fjodorow droht Russland, Drohnen würden die Krim in eine Insel verwandeln, dass die Krim aus westlicher Sicht ja eigentlich zur Ukraine gehört und er dann seiner eigenen Bevölkerung drohen würde. Auch das interessiert in westlichen Medien nicht. Auch dafür werden wir zu bezahlen haben. Allesamt.
Bei den Russen ist das anders. Das bedeutet, wenn die Schwelle, die Toleranzschwelle überschritten ist, und das ist mit diesem Ereignis geschehen, dann schlägt Russland hart zurück.
Danke, Herr Kujat. Er sagte das vor einigen Toleranzschwellen.
Mir ist sehr unwohl zumute.
Das Büro von EU-Ratspräsident Costa hat in den vergangenen Wochen diplomatischen Kontakt mit dem Kreml aufgenommen, berichtet der ORF. Die NATO bestätigt US-Streichungen bei Streitkräften in Europa.
KFN Radio.
Rahmenabkommen USA und Iran unterzeichnet. Trump unterschrieb im Schloss Versailles. Der Iran digital nach Angaben Pakistans soll die Straße von Hormuz geöffnet werden, so die Tagesschau. Auf dem Bild sehe ich einen Mann in Frauenkleid. Ah nein, das ist, ja. CNN hat bereits berichtet, Änderungen könne es noch geben. Schwerpunkte Ende des Krieges, Aufhebung der Seeblockade gegen Iran, Aufhebung Sanktionen gegen Iran, Freigabe von eingefrorenen Vermögenswerten des Iran, endgültige Regelung zum Atomprogramm noch offen, Urteile jeder selbst, wer hier gesiegt hat. Südkorea möchte jahrzehntelange Spannungen mit Pyongyang abbauen, das mit Vermittlung von Trump. Erhellen lassen wollen wir uns von einem Ausspruch des Genossen Kim Jong-un. In den einfachen Stimmen des Volkes ist der Stein der Weisen zu finden, aus dem Unglück das Glück zu machen und das Übel in sein Gegenteil zu verkehren. Und damit sind wir erhellt, fast am Ende der heutigen kleinen Audiodatei, der 18. Juni 2026, ein Donnerstag. Oha! Die CIA sieht den Iran-Deal skeptisch. Der iranische Rote Halbmond kauft bei Russland 20 Hubschrauber. Beim G7-Gipfel wird der Westen von Lula da Silva, dem brasilianischen Präsidenten, kritisiert. Und die EU scheint zu befürchten, dass sich Donald Trump mehr in Sachen Ukraine beschäftigen möchte. Es berichtet Politico. Der Monatsbericht der Internationalen Energieagentur weist nach, die Ölvorräte der Industrieländer sind auf einem historischen Tiefstand. In der linken Publikation Jakobin formuliert Rolf Mützenich, SPD:
Das ist richtig.
Die Kriegstüchtigkeit sehe ich im Widerspruch zum Grundgesetz. Guten Morgen. In Berliner Zeitung berichtet NATO-Oberbefehlshaber Alexis Grinkiewicz: Russland sucht keinen Konflikt. Und in Berlin standen mehrere Telekom-Autos in Flammen. Laut RBB gibt es ein linksextremistisches Bekennerschreiben. Sommerhitze im Norden kühler, ab morgen aber auch Gewitter, so geht es in den Juli.
Marcello, deine Sendung wird immer besser.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.